Ja, herzlichen Dank für die netten Worte, für die Einführung und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mir wahrscheinlich ein bisschen zu viel vorgenommen. Deswegen stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich Ihnen vor allen Dingen Denkanstöße geben will. Ich denke, dass wir dann anschließend noch etwas Zeit haben für die Diskussion, um bestimmte Dinge von diesen Denkanstößen zu vertiefen. Mit diesem Untertitel, und was hat das mit Integration zu tun, gerade bei der Vorstellung fiel mir plötzlich ein, in den letzten 15 Jahren hat man alles mit dem Etikett Neuro versehen. Und jetzt ist es ist zwar wesentlich trauriger als die andere Geschichte, jetzt ist es so, dass man eigentlich überall Integration anhängen muss. Weil wir tatsächlich in einer Zeit leben, in der dieses Thema Migration und Integration eine immense Rolle spielt. Okay. Die 16-jährige Ruth, ja, ich habe vergessen zu sagen, für die, die es nicht gemerkt haben beim Hereinkommen, es liegt eine Tischvorlage oder Neudeutsch Handout auf dem Flügel davon, das können Sie dann beim Rausgehen nachholen und mitnehmen. Da ist auch eine Literaturliste drauf mit einer ganzen Reihe von Titeln. Ich werde die Literatur hier nicht auf dem Bildschirm zeigen. Ruth liest am Vorabend einer Geschichtsprüfung erstmal 6 Seiten im Lehrbuch, lässt nebenher das Fernsehgerät laufen, weil sie die neue Folge einer Sitcom-Serie nicht verpassen will. Im Text streicht sie alle Geschichtsdaten mit rotem, alles Wichtige mit gelbem und alle Namen mit grünem Leuchtstift an. Zwischendurch schickt sie ihrer Freundin eine SMS mit einem Hinweis auf die TV-Sendung. Sie nimmt sich vor, beim Frühstück den Text noch einmal schnell zu überfliegen. Ein wenig Angst hat sie schon, denn sie ist in Geschichte auf eine ungenügende Note abgerutscht. Eltern, Großeltern kennen wahrscheinlich diese Situation. Meine Grundfrage ist immer, auch bei jungen Menschen, lernt sie hier? Lernt sie hier? Da habe ich gewisse Zweifel. Das als Einstieg. Das ist die Gliederung, auf das möchte ich alles zu sprechen kommen, das alles in 30 Minuten. Mal schauen, ich bemühe mich, es wirklich zu schaffen. Sprachen lernen, dann die Eigenart des Digitalen, man greift mal wieder auf das Latein zurück und nennt das heutzutage Ubiquität. Digitale Bildung, die Generation Z, von der wird jetzt gerade sehr diskutiert und dann natürlich das Thema Migration und Integration. So, nehmen wir die Situation des Lernens und konfrontieren Sie mit dem Sprachenlernen. Lernen ist, wenn man so gemeinhin will, der Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sprachenlernen ist präziser, der Erwerb von kommunikativen Fertigkeiten. Dazu gehört auf jeden Fall der Wortschatz. Ohne Wortschatz geht nichts. Grammatik habe ich in Klammern gesetzt. Sie können bis zu einem gewissen Niveau, Bärbel hat schon erwähnt, die verschiedenen Niveaus des Referenzrahmens, ich würde behaupten, ganz keck, bis zum Niveau B1 brauchen Sie gar keine Grammatik. Das lernen Sie auf andere Art und Weise über eine Form von erweitertem Wortschatz lernen. Aber das ist nicht unser Thema. Dann, der Organismus reagiert über die Sinnesorgane auf die Umwelt. Das ist ganz spezifisch beim Sprachenlernen, Augen und Ohren. Aber wir dürfen nicht vergessen, gerade gestern im Zug habe ich 2 Gehörlose gesehen, die haben eben ihre Nicht-Gestensprache. Gebärdensprache, danke. Immer wieder fällt mir das Wort weg. Die brauchen, oder dann Blinde mit dem Tastsinn. Ja? Also gut, bei der Gebärdensprache sind die Augen natürlich auch von Bedeutung, aber die Ohren nicht. Ja, dann aufnehmen, verarbeiten, umsetzen von Informationen, das ist das Lernen. Ja, da hat man wieder mal das Berühmte, was die Technik immer mal wieder schafft. Auf dem Bildschirm war diese Trennung natürlich nicht sichtbar, hier ist sie sichtbar. Sie sehen, selbst wenn man 35 Jahre mit dem Computer arbeitet, passieren diese Dinge. Außerdem war ja auch geplant, dass das immer auf der gleichen Höhe ist. Ja. Das Aufnehmen, Verarbeiten, Umsetzen von Informationen beim Sprachenlernen brauchen Sie im Prinzip schon immer auch Sprache. Das ist das signifikant andere. Sie brauchen zum Lernen von anderen Gegenständen auch Sprache, aber da ist Sprache immer Mittel zum Zweck. Beim Sprachenlernen ist Sprache gleichzeitig Mittel zum Zweck und Ziel. Ja. Das ist der große Unterschied. Und dann beim Lernen kann man unterscheiden zwischen absichtlichem Lernen und beiläufigem Lernen. Das wird in der Spracherwerbstheorie meistens als Sprachenlernen bzw. Spracherwerb klassifiziert. Wir sehen also, sowohl Lernen als auch Sprachenlernen sind recht komplexe Angelegenheiten. Gehen wir einen Schritt weiter, Übergangsbereich zwischen Sprachenlernen und eben dieser Allgegenwart des Digitalen. Wir haben also auf der linken Seite, diesmal ohne Klammer, Wortschatz, Grammatik, Syntax, Aussprache, Pragmatik, Interaktion, Interkulturalität, vielleicht könnte man die Liste noch fortsetzen, also eine ganze Menge. Und auf der rechten Seite haben wir alle möglichen digitalen Formen, die heute noch eine Rolle spielen, aber bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel der PC und der Laptop, zunehmend weniger, weil wir heutzutage mit den Smartphones und den Tablets eigentlich die eierlegende Wollmilchsau haben. Am Donnerstag hat bei uns das Semester begonnen, habe meine jungen Studierenden im Seminar gefragt, wozu brauchen Sie Ihr Smartphone? Erst an sechster Stelle kam, dass man damit telefoniert. Ja, das war schon noch ganz interessant. Also Sie haben auf der rechten Seite diese digitalen Formen, die es momentan noch gibt und die alle eigentlich sehr einfach sind. Das funktioniert heutzutage. Die Zeiten sind vorbei, dass es nicht funktioniert hat. Ja, heutzutage ist alles smart. Es hat das Smartphone, das Smart Tab, das Smart Home, dann spricht man schon von der Smart City und eben alles ist smart. Und alles ist gratis, jedenfalls das meiste ist gratis. Ich habe versucht, dieses Zitat zu belegen. Ich fand im Internet, im großen Netz, keinen Beleg, woher dieser Satz kommt. Weder auf der englischen, in der englischen Fassung noch in der deutschen Fassung. Wenn du nichts für einen Dienst bezahlst, also für eine App, bist du das Produkt, das verkauft wird. Kein Beleg, aber man findet das Zitat immer wieder. Das dürfen wir und sollten wir nicht vergessen. Alles, was heutzutage smart ist, hinterlässt Spuren und mit diesen Spuren wird gearbeitet und mit diesen Spuren wird Geld verdient. Ich sage das ganz nüchtern, bescheiden. Die Realität vor diesem Hintergrund würde ich jetzt mal ganz prägnant zusammenfassen. Diese ganzen Apps, die es zum Beispiel für Sprachenlernen gibt, ich komme nachher gleich in der nächsten Folie noch drauf, wie das in den Quantitäten tatsächlich der Fall ist, sind meiner Meinung nach nur für wirkliche Anfänger sinnvoll. In den unteren Bereichen A1, A2 kann man damit tatsächlich lernen. Ansonsten bräuchte man wahrscheinlich ganz andere Lernmöglichkeiten. Es ist tatsächlich so, dass mit diesen Apps, die man auf den Smartphones heutzutage hat, die bilden kleine Lernbereiche, in denen man in diesen kleinen Lernbereichen lernen kann, ganz klar, das sind so 15-Minuten-Päckchen, was das letzten Endes für die Komplexität von Sprachenlernen bedeutet, das müsste man sich sehr genau überlegen. Sprache selbst ist einfach sehr komplex und es braucht wahrscheinlich eine ganze Menge mehr. Außerdem sind diese ganzen Apps natürlich nicht für alle Lerntypen geeignet. Es gibt einfach unterschiedlich Lernende. Wir orientieren uns immer so stark an den üblichen visuellen Typen, weil das nun mal eine Mehrheit ist. Man orientiert sich ja gerne an der Mehrheit. Gerade Unterrichtende orientieren sich sehr gerne an der Mehrheit, vielleicht auch noch an dem eigenen Lerntyp. Man darf aber nicht vergessen, dass ca. 25% in einer Klasse anderen Lerntypen angehören. Und da ist einfach die Frage, ob das Visuelle allein mit ein bisschen Ton, ob das immer ausreicht. Dann kommt dazu, dass es riesengroße Preisunterschiede gibt, ich werde Ihnen gleich zeigen. Und natürlich bei diesem riesengroßen Angebot, das wir heute haben, eine ungeheuer geringe Transparenz der Inhalte. Und wenn man dann schaut, achte dich, wann kommt die Folie? Habe ich gedacht, die käme jetzt, dann kommt sie vielleicht später. Wenn man schaut, was tatsächlich mit diesen Dingen gearbeitet wird, dann stellt man fest, dass die Leute, die so eine App haben, eine kurze Zeit damit arbeiten und dann gerät sie in Vergessenheit. Das war schon vor 20 Jahren mit den CD-ROMs so. Ja. Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Sprachlern-CD-ROM, die damals so ca. 90 Euro kostete, betrug 70 Minuten. Danach wanderte sie in die Schublade. So, wir leben in einem Grundwiderspruch einerseits, und das ist immerhin ein OECD-Experte, der diesen Satz geschrieben hat, wenn wir die Kinder des 21. Jahrhunderts von Lehrern mit einem Ausbildungsstand des 20. Jahrhunderts in einem Schulsystem unterrichten lassen, das im 19. Jahrhundert konzipiert wurde und sich seitdem nur graduell verändert hat, dann kann das so nicht funktionieren. Das steht da mal. Ob wir das glauben, ist eine andere Frage. Für mich ist die Frage, lernen wir heute mit diesen irrsinnigen Möglichkeiten, und ich meine das durchaus positiv, lernen wir heute schneller, leichter und besser, also erfolgreicher. Ja, kommen wir zur digitalen Bildung. Ich habe Ihnen da gerade mal so ein paar Bücher aus diesem Bereich, die sind ja alle in der Literaturliste, aufgeführt. Es ist momentan eine ungeheure Diskussion und ich persönlich habe, deswegen das Fragezeichen, sehr große Schwierigkeiten mit den beiden Begriffen zusammen, digital und Bildung. Es ist eine sehr kontroverse Diskussion. Sie finden auf der Literaturliste zwei Hinweise, zwei Links zu zwei Podcasts oder Vidcasts, also Video, YouTube-Videos. Gegensätzlicher können die zu dem Thema gar nicht sein. Ich persönlich weiß eigentlich aus der Forschungslage, dass wir eigentlich beides brauchen. Wir brauchen analoges Lernen und wir brauchen digitales Lernen. Es ist an und für sich kein Widerspruch. Die Frage stellt sich immer nur, wann, welche Form des Lernens und ab wann. Die kognitive Entwicklung, wenn wir heutzutage immer hören, digitales Lernen, dann ist meistens die Rede von Leuten, also mal ab 13, 14, 15 Jahren. Und dann werden die Jüngeren alle in denselben Topf geworfen. Und das ist falsch. Die kognitive Entwicklung des Individuums braucht beide Lernformen und braucht spezifisch am Anfang ganz analoge Lernformen. Ich erkläre es immer damit, wie erfährt ein Kind Rundheit. Rundheit, indem es den Ball in den Mund schiebt. Weil der Mund hat einen Haufen Tastorgane. Da wird Rundheit erfahren. Am zweidimensionalen Bildschirm ist das total eindimensional. Da erfährt man keine Rundheit. Und wenn Sie dieses Konzept nicht erworben haben über Analoges, dann hilft Ihnen das Digitale nachher gar nichts. Es ist jetzt plakativ formuliert. Als negatives Beispiel, in dem die neuen, die digitalen Medien eine ganz extreme Rolle spielen, sind zum Beispiel das Chinesischschreiben. Die sogenannte Kommunistische Partei Chinas hat vor wenigen Jahren festgestellt, dass über ein Drittel der Jugendlichen massivste Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hat. Erklärung dafür war, dass die Pinyin-Schrift, die man irgendwann mal europäisierend eingeführt hat, die durch den Computer eine ungeheure Renaissance erfahren hat, man tippt zwei Buchstaben einer Silbe ein, dann zeigt das System, welches Schriftzeichen können hier eine Rolle spielen und mit der Maus wird ausgesucht, welches Schriftzeichen man meint. Diese Pinyin-Schrift machen Fachleute dafür verantwortlich, dass die Jugendlichen nicht mehr lesen und schreiben können. Erhärtet wird die These dadurch, dass in der Metropolitan Area von Vancouver über 40% Chinesen wohnen, die dieses Problem nicht haben. Und wenn man guckt, warum, dann stellt man fest, die lernen Chinesisch schreiben mit Tablets. Es ist für das chinesische Schreibenlernen unerheblich, ob sie das mit Pinsel, mit Bleistift oder mit dem Finger tun. Zentral ist, dass sie die Schriftzeichen malen lernen, dass sie schreiben lernen. Das erhärtet eigentlich diese These und Sie sehen, je nachdem, welches digitale Medium sinnvoll eingesetzt wird, kann es negativ oder positiv sein. Das Spannungsfeld ist groß in diesem Bereich und lassen Sie sich von diesem reißerischen Titel links nicht verärgern. Leib mich am Arsch ist ein fantastisches Buch. In Deutschland hat man oft so, die Verlage haben oft das Gefühl, man muss irgendwelche reißerischen Titel machen, dann wird es verkauft. Das Buch ist hervorragend dokumentiert, kann es also wärmstens empfehlen. Kritisch äußern sich sehr viele im Bereich eben digitale Demenz, Leib mich im Arsch, verloren unter 100 Freunden, wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange? Sie sehen, die Titel sind sehr sprechend. Aber es gibt sehr wohl auch die positive Seite. Moodle im Fremdsprachenunterricht, Web 2.0 im Fremdsprachenunterricht, Brain-Based Teaching in the Digital Age, Highbrain, wie die neue Medienwelt Gehirn und Seele unserer Kinder verändert und eine der neueren Publikationen, Mehr als 0 und 1, setzen sich durchaus, sind nicht alle euphorisch, setzen sich durchaus kritisch mit den positiven Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien fürs Lernen auseinander. Was bleibt für mich ist, Lernen ist komplex. Ich glaube, da gibt es keinen Widerspruch. Lernen ist komplex. In den ersten Jahren braucht das Kind Primärerfahrungen. Die sind größtenteils analog. Die Vorbereitung auf das digitale Lernen kann aber ab einem gewissen Alter erfolgen und sollte auch erfolgen. Wir sollen uns dieser gesellschaftlichen Realität durchaus stellen. Und es ist einfach wichtig, sowohl für Lehrpersonen als auch für Eltern, wenn der kognitive Apparat mit den analogen Grundlagen versehen ist, dann darf man sehr wohl auch mit digitalen Materialien arbeiten, ist digitales Lernen durchaus möglich. Es ist also alles eine Frage der Dosierung, das hat die Homöopathie schon gesagt, und eine Frage des Zeitpunkts. Noch so zwei Dinge. In 10 Jahren werden wir völlig anders lernen als heute. Ja, was heißt das? Was heißt das? Das hat wahrscheinlich immer gegolten. Dann aber, das ist eines dieser Videos, digitale Bildung zukünftig ohne Lesen und Rechnen. Und der Kollege meint das tatsächlich ernst. Er geht davon aus, dass wir in 10 bis 15 Jahren nicht mehr lesen lernen und nicht mehr rechnen lernen. Da habe ich ganz gewaltige Zweifel. Da glaube ich nicht dran. Weil selbst am Bildschirm müssen Sie lesen. Und das müssen Sie irgendwann gelernt haben. Und was wissen wir heute? Wir wissen sehr viel über das, wie Lesen gelernt wird. Und Lesen und Schreiben sind ungeheuer mühsame Dinge. Und es gibt, wir haben vorher schon im Vorfeld ein bisschen darüber diskutiert, es gibt Sprachen, es gibt natürlich Sprachen ohne Schrift, aber es gibt Sprachen, in denen Lesen und Schreiben bis zu 11 Jahren dauern, bis man es erworben hat. Zum Beispiel das Japanische. Ja? Japanisches Lesen und Schreiben bis zu 11 Jahren braucht die kleine Japanerin, weil die Japaner leisten sich ja den Luxus von 3 Schriftsystemen plus 2 verschiedenen Schreibrichtungen. Von links nach rechts und von oben nach unten. Das will alles gelernt sein und gut Ding will Weile haben. Andere Sprachen, wie zum Beispiel das Italienische, da geht man davon aus, dass es maximal 4 Jahre braucht und dann haben wir das Lesen und Schreiben gelernt. Das Deutsche ein bisschen mehr, das Englische noch ein bisschen mehr. Ich sage immer, der Glaube, dass Englisch eine leichte Sprache ist, ist völlig falsch. Ja, ist völlig falsch. Also an diesen Spruch glaube ich nicht, dass wir Lesen und Rechnen nicht mehr lernen werden. An der Uni-Ausbildung, das ist der Bereich, in dem ich seit langem tätig bin, geht es einerseits natürlich darum, Lernen von bestehendem Wissen. Es geht natürlich auch darum, Verbesserung von bestehendem Wissen. Und es geht zunehmend auch um die Anwendung des Wissens. Selbst an den Universitäten sind wir heutzutage anwendungsorientiert. In Europa, wir sind ja immer etwas langsam. Alles, was über den großen Teich rüberkommt, wird ja von uns immer sehr positiv angeschaut. Und nach ein paar Jahren läuft das dann bei uns. In den USA zum Beispiel sind diese sogenannten Mobs, diese Riesendinger, schon längst wieder out, während sie in Europa noch diskutiert werden. Online-Kurse mit 55.000 Teilnehmenden, von denen gerade 9.000 Abschlüsse machen, also 16,4%, ist schon etwas wenig. Oder eine berühmte Plattform, Udacity, 20.000 Teilnehmende, je nachdem welche Abschlüsse erreicht werden sollten, waren es noch 500 oder 100, also 2,5 und 0,5%. Es ist einfach die Frage, was wollen wir damit? Und es gibt zunehmend Leute, die das mal ökonomisch nachrechnen. Wenn sie gute Online-Kurse bereitstellen sollen, dann ist das nicht gratis. Dann kostet das was. Wenn sie einfach jetzt den Langer hier aufnehmen und das auf YouTube stellen, dann ist das harmlos. Aber ist das schon ein guter Online-Kurs? Kommen wir zur Generation Z. Ja, ich bin noch ganz gut in der Zeit. Kommen wir zur Generation Z. Ich glaube, gibt es hier jemanden, der jünger als 18 ist? Nein, habe ich mir gedacht. Habe heute Morgen extra noch schnell nachgeguckt. Die Ältesten der Generation Z, die momentan diskutiert wird und die ökonomisch ungeheuer wichtig wird, diese Generation Z sind die Ältesten gerade 18. Diese Generation Z, von der wir jetzt seit 2-3 Jahren sprechen, ist gekennzeichnet durch einen gesunden Realismus. Eine Quick-and-Dirty-Mentalität. Wenn ich schon etwas mache, dann muss das schnell sein und muss das erfolgreich sein, sonst lasse ich das fallen. Es muss rentabel sein. Und das Ganze möglichst ohne großen Aufwand. Das beißt sich natürlich extrem mit Sprachenlernen. Sprachenlernen ohne großen Aufwand, vergessen Sie es. Vergessen Sie alle Versprechungen, Sprachenlernen im Schlaf, Spanisch in 4 Wochen und so weiter. Vergessen Sie das alles. Sprachenlernen braucht einen Aufwand und ohne diesen Aufwand kommen Sie gar nicht weiter. Dann natürlich, und man könnte glauben, das sei jetzt so die Generation. Also ich gehöre zur Generation der Babyboomer, dann sitzen hier Leute aus der Generation X, dann sitzen hier auch Leute aus der Generation Y. Wenn man glaubt, das sei die Zuschreibung von uns auf diese Generation Z, ist das falsch. Ich habe in YouTube nachgeguckt, da gibt es Videos, die diese Generation Z zu ihren eigenen Vorstellungen von Lernen gemacht hat. Und genau das taucht auf, genau das taucht auf. Wir lernen nur, wenn es Spaß macht. Ja. Also es hat etwas, es ist nicht die Klassifikation einer Generation von jeweils der älteren Generation. Dann die berühmte Frage mit dem Multitasking. Es wird von uns erwartet. Wir wissen aber, und das ist wissenschaftlich mehrfach belegt, weder das weibliche Gehirn noch das männliche Gehirn sind multitaskingfähig. Und werden das auch nie werden. Unser Gehirn ist anders strukturiert. Ist ein faszinierendes Organ, aber es ist anders strukturiert. Was wir als Multitasking bezeichnen, ist das schnelle Nebeneinander kurzfristig an irgendwelchen Dingen arbeiten und zum nächsten springen. Keine Konzentration auf das, worauf es ankommt. Denken Sie an den Einstieg mit der Lilly. Es wird aber zunehmend von uns gefordert. Ich habe jetzt gerade am Donnerstag in meiner ersten Lehrveranstaltung den Leuten klargemacht, auch die Industrie wird relativ schnell merken, dass das nicht gut ist. Sondern dass wir Leute brauchen, die an einer Sache arbeiten. Für eine bestimmte Zeit. Dann diese ganzen Diskussionen um Wissensgesellschaft, wo ich immer sage, es gibt keine Wissensgesellschaft. Wissen erarbeitet man sich selbst, vielleicht auch noch als Gruppe, aber es ist ein Arbeitsprozess, ein Erarbeitungsprozess, Wissen existiert nicht unbedingt im Internet. Im Internet existieren Produkte, Informationen, aber Wissen wird erst in der kritischen Auseinandersetzung damit. Es sind zwei ältere Studien, 2006, 2009 ist ja schon wirklich eigentlich Vergangenheit, aber es wird in diesem Bereich leider viel zu wenig geforscht, als dass wir neuere Beispiele hätten, wie das tatsächlich funktioniert, wenn die jüngere Generation mit digitalen Lernmaterialien konfrontiert wird. Das sind beide eigentlich relativ ernüchternde Studien, das eine zu Deutsch als Fremdsprache, das andere ist zu Französisch als Fremdsprache. Ich habe Ihnen hier noch eine Literaturangabe hingesetzt, die leider Gottes in der Bibliografie fehlt, aber Sie können einfach in die Suchmaschine eingeben, Generation Z Metastudie, dann kommen Sie auf diese 18 Seiten Text, die eine hervorragende und sehr aktuelle, ist von 2016, sehr aktuelle Zusammenfassung dieser Generation Z darstellt, wenn Sie nicht das Buch von Scholz lesen wollen. So, das wäre die Folie, die eigentlich hätte weiter vorne sein müssen. Am 14.09.2016 habe ich das nochmal überprüft. Nur als Beispiel. Sie finden allein für den Android-Markt, also Google Play, 250 Apps für Spanisch. Kostenlos bis 60 Franken 17. Ich lebe in der Schweiz. Genauso finden Sie 60 Apps für Ivrit, Neuhebräisch. Wer lernt damit? Das ist die gute Frage. Ich hatte neulich einen Lehrer für Isländisch, hatte da noch die Zahlen für Isländisch bei einem Vortrag, die Zahlen für Isländisch, und er sagte mir, er hätte alle diese Apps ausprobiert, als Isländischlehrer. Schrott, Schrott. Er würde nichts davon empfehlen. Das ist natürlich das Dumme, wir haben im Normalfall gar keine Kriterien, das beurteilen zu können. Wir laden das runter, fangen mal damit an, merken relativ schnell, ist nichts. Also vergessen wir es. Im Medienseminar 2014 hatte ich von 26 Teilnehmenden genau zwei mit Erfahrungen mit medialem Sprachenlernen. Das erzähle ich seit Jahren jetzt. Und dieses Jahr ist mir das erste Mal passiert, es scheint eine Trendwende zu geben. Die Einschreibungen laufen noch, deswegen waren das in dem Fall nur 12 in der ersten Sitzung. Von diesen 12 Teilnehmern hatten immerhin 7 Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachapplikationen. Also da scheint es eine Trendwende zu geben. Ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Seminar, was dabei rauskommt. Bisher war es so, dass die wenigsten Ahnung davon hatten und eigentlich das durch das Seminar mit diesem Thema bekannt wurden. Und jetzt sind erstmal Leute drin, die selber Erfahrungen haben. Das gibt natürlich dann für ein Seminar ganz andere Vorträge. Bin ich mal gespannt. Ja, die kognitive Überlast. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was da wissenschaftlich drunter verstanden wird. Ein bisschen salopp formuliert, wenn Sie mit dem Computer irgendetwas arbeiten wollen, dann müssen Sie das Programm verstehen. Sie müssen also verstehen, wo ist der Ausschaltknopf, wo ist der Startknopf und was weiß ich nicht alles. Sie müssen sich durchscrollen können, durchklicken können und so weiter. Je komplizierter die Manipulationen sind, die das Programm von Ihnen erfordert, desto größer ist diese sogenannte kognitive Überlast. Die wird nämlich abgezogen von den 100%, die Sie haben, an kognitiver Energie, für Dinge, die gar nicht im Zentrum Ihres Lernens stehen. Und spätestens, wenn Sie mal 30-40% für Nicht-Lernziele aufwenden müssen, dann lassen Sie es bleiben. Das nannte man früher abstimmen mit den Füßen. Die Frage ist, wird das mit der kommenden Generation Z besser? Also mit denen, die haben wir schon, die Generation Z, aber die kommen jetzt aus den Schulen und kommen jetzt dann in die Ausbildung, kommen jetzt dann in die Universitäten und Fachhochschulen. Frage, wird dies mit der Generation Z besser? Es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen, die sagen, ja, wischen können wir. Wischen und Klicken, das kennen wir. Ist das schon Medienkompetenz? Ist unser kognitiver Apparat, den wir haben, mit dem wir lernen und mit dem wir auch heute noch lernen, ist der nicht irgendwie doch relativ konservativ gestrickt? Darauf müssen uns natürlich die Kognitionspsychologen Antworten liefern. Die Frage des Multitaskings hatte ich schon erwähnt. Die Ablenkung, siehe Lilly. Wir wissen, dass zum Beispiel in Arbeitsprozessen, wenn Sie für die Firma eine Präsentation vorbereiten müssen und Sie sind dran, eine halbe Stunde, dann kommt ein Telefon oder ein Mail, das Sie direkt beantworten. Dann brauchen Sie länger, um wieder reinzukommen, als Sie für das Mail zu beantworten gebraucht haben. Wenn das mehrfach passiert, kommt vermutlich kein gutes Produkt dabei raus. So viel zur Frage der Ablenkung. Reflexion. Für Reflexion braucht es Zeit und die Konzentration aufs Wesentliche. Wie schaffen wir es, in der heutigen Zeit noch zur Reflexion zu kommen? Zur Konzentration und Reflexion. Was wir auch wissen aus der kognitiven Psychologie, dass die berühmte Millersche Zahl, George Miller hat, glaube ich, 1952 diese berühmte Millersche Zahl publiziert. Unser Arbeitsgedächtnis ist ja relativ gering, wenn wir das mit dem Computer vergleichen. Unser Arbeitsgedächtnis bei den über 40-Jährigen beträgt, wir können gleichzeitig 5 plus minus 2 Informationen im Gedächtnis behalten, im Arbeitsgedächtnis. Die jüngere Generation, die unter 40-Jährigen, nur noch 4 plus 1, plus minus 1. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie kennen vielleicht auch alle diese Beispiele der Londoner Taxifahrer mit dem sehr stark entwickelten Hippocampus. Wir wissen heutzutage, dass in der Generation Z Orientierungsmöglichkeiten, die wir noch hatten, sehr reduziert vorhanden sind. Das ist ja mit dem Navi viel einfacher. Wäre für mich eine große Hilfe. Ich habe mit dem Orientieren schon immer Probleme. Wahrscheinlich ist mein Hippocampus nicht so gut entwickelt. Ja, es ist ein bleibendes Grundproblem. Bei aller Vielfalt der Informationen, und das meine ich durchaus positiv, wir haben heutzutage im Vergleich zu meiner Studienzeit wahnsinnige Informationsmöglichkeiten. Wahnsinnige Informationsmöglichkeiten. Nur, das eigentliche Lernen ist genauso zeitraubend wie früher. Daran hat sich nichts geändert. Und Fritz Rosa, ein Kollege von mir von der Uni Fribourg, hat das mal mit Maya Spiechiger zusammen in einem Buch zusammengefasst, Lernen ist schmerzhaft, würde vielleicht nicht so weit gehen, aber Lernen ist anstrengend. Lernen ist anstrengend. Das bleibt, da ändert sich nichts. Nur die Grundvoraussetzungen, die Informationsmöglichkeiten, die sind riesengroß. So, jetzt schlagen wir noch den Haken. In einer der letzten OECD-Studien, dank an Harald, wird ganz deutlich, auch hier wieder eine Trennung, die nicht sichtbar sein sollte, die Sprache des Zielsprachenlandes ist für Migranten und Migrantinnen wichtiger als die Ausbildung im Job. Das hat die Studie für Europa ganz eindeutig ergeben. Also Sprache ist ganz zentral wichtig. Und ganz interessant war, das war glaube ich letztes Jahr, als diese Flüchtlingswelle extrem für Deutschland war. Da war in der Zeit ein Artikel, da hat man so Interviews mit Flüchtlingen, alles nicht repräsentativ, ist mir völlig klar. Trotzdem zeigt es gewisse Dinge, man hat gewisse Flüchtlinge interviewt und hat also festgestellt, die haben ja alle ein Smartphone, das ist überlebenswichtig. Wir haben immer gedacht, sind das wirklich Flüchtlinge, die haben ja alle ein Smartphone. Es ist überlebenswichtig, überhaupt keine Diskussion. Was hatten die drauf? Natürlich kostenlose Apps, sie haben ja kein Geld. Darauf war natürlich ganz klar Google Maps, man muss ja die Flüchtlingsroute planen. Und mindestens 2 Sprachlern-Apps. Ja, was heißt das? Die sind ja eigentlich gar nicht gut, habe ich vorher behauptet. Und das sagen auch meine Kollegen, die taugen ja eigentlich gar nichts. Und da greift für mich etwas, wenn ich motiviert bin für etwas, dann tue ich das auch mit den letzten Hilfsmitteln. Und ich glaube, dass bei den Flüchtlingen Leute dabei sind, die ganz klar, vielleicht ist das eine sekundär und extrinsische Motivation, überhaupt keine Frage, aber sie funktioniert. Man lernt mit jedem Mittel, das man verfügbar hat. So, die 30 Minuten sind gleich um. Ein Zitat aus der Schweiz, und das kann ich, das, im ersten Moment ist es ein Widerspruch, aber nur im ersten Moment. Ich möchte festhalten, dass Sprache eben nicht der Schlüssel zur Integration ist, sondern realistischerweise eher als Fundament zu sehen ist. Es ist nicht der Schlüssel. Es ist das Fundament. Es braucht diese Grundlage. Es braucht nämlich etwas anderes. Und das ist der Punkt, den haben wir im Vorfeld schon vorher diskutiert. Wir müssen uns Gedanken machen, welche soziale Hintergründe bringen die Flüchtlinge mit, wenn wir sie zum Lernen bringen wollen. Wir müssen daran anknüpfen. Ja? Man muss wissen, wo stehen die Leute, damit man mit ihnen arbeiten kann. Wenn wir darüber zu wenig wissen, ist das wahrscheinlich sehr erfolglos. Und heute Morgen, als ich nochmal diese Publikation, die leider auf der Liste fehlt, durchgelesen habe, dann fiel mir plötzlich auf, zwischen der Generation Z und den Flüchtlingen gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich das Smartphone. Also wenn wir uns Gedanken machen für die Generation Z oder umgekehrt, wenn wir uns Gedanken machen für die Flüchtlinge, die mit diesen Smartphones vielleicht etwas Sinnvolles anfangen können sollten, dann machen wir uns vielleicht gleichzeitig auch Gedanken für die Generation Z. So, ich hoffe nicht, dass jetzt der Übergang zu künstlich war. Ich bedanke mich, es waren jetzt 3 Minuten länger.